Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 336.
10.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Lähmende Kontrolle oder Schutz vor Willkür? Wie viel Bürokratie brauchen wir, heißt die folgende Sendung von Rolf Kanzen.
Unflexibel, ineffektiv, langsam, formalistisch. Die Vorwürfe gegen Bürokratien sind bekannt. In jeder Gesprächsrunde lässt sich damit wohlige Übereinstimmung erzielen. Hinzu kommt der Neidfaktor. Verbeamtete Bürokraten haben einen unkündbaren Job mit Pensionsanspruch. Nicht minder große Übereinstimmung besteht darin, dass Steuergelder nicht willkürlich verschwendet werden dürfen. Sachlich gerechtfertigt sollen die Ausgaben sein, kompetent und umsichtig die Entscheidungen, kontrollierbar und nachvollziehbar die Leistungen. Dass es Bürokratien sind, die genau das gewährleisten, besser gewährleisten sollen, gerät oft aus dem Blick. Wie im Gesundheitswesen und bei Pflegeleistungen geraten auch die Mitarbeiter und soziale Arbeit unter den Druck von Bürokratien. Sie sollen die Qualität ihrer Arbeit nachweisen und die Kosten reduzieren.
Ich finde es völlig legitim, dass meine Arbeit kontrolliert wird. Wir werden aus Steuergeldern finanziert. Da finde ich Bürokratie vollkommen richtig, dass wir hier eben das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen oder es eben auch dafür verwenden, wofür wir bezahlt werden.
Die Sozialarbeiterin und Soziologin Babette Rona arbeitet in einer Beratungs- und Koordinationsstelle gegen Menschenhandel.
Kontrolle unserer Arbeit ist notwendig.
Rada Grubic ist Juristin, kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und arbeitet im interkulturellen Frauenhaus in Berlin. Dass es Regeln auch in der sozialen Arbeit geben muss, ist ihr als Juristin klar.
Nur in der sozialen Arbeit sind gerade, denke ich mir, Ausnahmesituationen. Und die sind nicht immer unter bestimmte Regeln zu fassen. Und da sind wirklich wir alle gefragt, wie können wir trotzdem ermöglichen, dass diese Menschen sich nicht diskriminiert fühlen.
Für kleine Kinder ist ein Kita-Platz sehr wichtig. Die Wartelisten sind lang. Eine Kita-Leiterin, die um die besonderen Probleme der Kinder weiß, sorgt dafür, dass Kinder misshandelter Frauen trotzdem aufgenommen werden. Ein Beispiel, wie auch unbürokratisch geholfen werden kann. Wenn die Bedürfnisse der Menschen nicht zu den bürokratischen Regeln passen, verlangt das von den Mitarbeitern der Behörden einen kreativen Umgang mit den Regeln. Und genau das ist es, was sie häufig überfordert. Entweder weil sie Flexibilität nicht gelernt haben, oft auch weil sie ängstlich, unwillig oder in ihren Kompetenzen beschränkt sind. Im Zweifelsfall hält man sich lieber an eine starre Regelauslegung. Und das ist es ja auch, was Bürokratien auszeichnet. Regelhaftigkeit, Berechenbarkeit, Rationalität. So jedenfalls der Soziologe Max Weber. Dass genau diese Vorteile der Bürokratie unmenschlich und unfrei machen können, sah Max Weber auch. Doch die Auseinandersetzung mit der Bürokratie hat noch eine andere Dimension.
Unsere Beratung ist kategorisiert an die einmalige Kurzberatung, an qualifizierte längere Beratung und intensive qualifizierte Beratung. Und das muss dokumentiert werden.
Es wird gezählt, wie viele Beratungssuchende, wie viele Übernachtungen im Frauenhaus, wie viele Beratungsminuten, die aufgewendete Zeit für die psychosoziale Betreuung der Kinder und so weiter. Da sich die Qualität von Beratung und psychosozialer Betreuung nicht messen lässt, hält man sich an die Quantität, obwohl es amtlicherseits Qualitätskontrolle genannt wird. Die Kosten für Gehälter, die Mieten für das Frauenhaus und die Zufluchtswohnungen lassen sich problemlos vergleichen. Objektivierung heißt das in der heute üblichen sozialtechnologischen Begrifflichkeit. Objektiv sollen sich Leistungen von Mitarbeiterinnen ähnlicher Projekte vergleichen und auch im Hinblick auf die Kosten bewerten lassen.
Aber wenn wir einen Plan oder einen Soll nicht erfüllen, dann wird unsere Arbeit in Frage gestellt, beziehungsweise unsere Berichterstattung darüber, wo das Geld hingegangen ist und warum das verbraucht ist.
So entsteht Konkurrenz zwischen den Anbietern ähnlicher Dienstleistungen. Ziel ist ein kostensparender und qualitätssichernder Wettbewerb der verschiedenen Anbieter auf dem Markt der sozialen Arbeit. Im Gesundheitsbereich, etwa in der Pflege von Alten, in der Betreuung von Behinderten und chronisch Kranken, hat sich eine ähnliche Kontrolle und Bewertung pflegerischer Leistungen bereits weitgehend durchgesetzt. In den Medien wird immer wieder darüber berichtet. Das Waschen eines bettlägerigen alten Menschen. 7 Minuten. Erkundigungen nach dem Befinden. 3 Minuten und so weiter. In der sozialen Arbeit setzt sich diese Entwicklung nun auch durch, obwohl es hier nicht um dauerhafte Versorgungsleistungen geht, sondern darum, den Klienten durch gezielte Maßnahmen zu helfen, ihr Leben selbst in den Griff zu bekommen. Zu lange, so die Kritik, hätten die sozialstaatlichen Einrichtungen, die Wohlfahrtsverbände und freien Träger ihr Geld ohne detaillierten Leistungsnachweis erhalten. Nun werde es Zeit, auch hier wirtschaftliches Denken und Qualitätskontrollen einzuführen. Doch diese Art bürokratischer Kontrolle ist oft nur sehr begrenzt möglich. Ein klassischer Bereich sozialer Arbeit, die Beratung von Wohnungslosen. Der Träger dieser Berliner Beratungsstelle ist einer der großen Wohlfahrtsverbände.
Ich berate wohnungslose Menschen und Menschen halt, die aus der Haft entlassen wurden. Und mache mit denen klassische psychosoziale Beratung und aber auch sozialarbeiterische Beratung, also dass sie quasi ihre Ansprüche halt geltend machen können bei Jobcentern, Arbeitsämtern, Sozialämtern.
Roland Gräfe ist Sozialarbeiter.
Jede Beratung ist halt eben individuell, jede Problemsituation hat halt manchmal sehr lange Geschichte, ja, die 20, 30 Jahre zurückliegt irgendwie so, ja, wo ich natürlich mit einem Beratungsgespräch vielleicht von einer halben Stunde überhaupt nur ein Fünkchen von Idee reinwerfen kann, so, ja, was vielleicht eventuell zum Nachdenken über die Situation halt anregt, so, aber natürlich nicht die ganzen 20 Jahre oder 30 Jahre halt korrigiert. Da kann ein Beratungsgespräch natürlich halt eben so ein kleiner Auslöser sein, wo was ins Rollen kommt, was vielleicht in 2, 3 Jahren sichtbar wird, so, ja, und wo vielleicht eine entscheidende Veränderung hervorruft. Beim anderen kann es wieder völlig anders sein. Ja, da ist schlecht halt Qualität tatsächlich zu messen.
Die Anzahl der Beratungen, die darauf verwendete Zeit, kann keine Auskunft geben über Erfolg oder Misserfolg der Arbeit. Eine qualitative Kontrolle, also wie die Beratung durchgeführt wird, gibt es nicht. Das lässt sich mit standardisierten Verfahren kaum messen, weil die Situationen der Wohnungslosen sehr unterschiedlich sind. Wer 20 Jahre auf der Straße gelebt hat, ist mit Hilfe einer Beratung nicht so schnell zu einem angepassten bürgerlichen Leben zu bekehren. Gegen eine Kontrolle der Qualität seiner Arbeit hätte Roland Gräfe nichts einzuwenden. Im Gegenteil.
Ich hätte schon ganz gern, wenn man mal auch gucken kommt und mal fragt zu und sich davon überzeugt halt, wie so eine Beratung auch funktioniert.
Ein anderes Beispiel einer Kontrolle sozialer Arbeit. Sabine Oeller. Auch sie arbeitet bei einem der großen Wohlfahrtsverbände.
Ich bin auch in der Beratungsstelle. Die Leute können anonym bleiben, wenn sie zu uns kommen. Die Beratung ist auch kostenlos. Und wir haben im Prinzip dann offen, wenn so die herkömmlichen konventionellen Beratungsstellen eher zu haben. Häufig abends in der Nacht, also sehr spät.
Auch diese Beratungsarbeit ist schwer zu standardisieren. Die Kontrolle erfolgt über eine detaillierte Dokumentation der Beratung. Eine andere Möglichkeit, die soziale Arbeit zu kontrollieren, wäre die Befragung der Klienten. Die Klienten erhalten nach Abschluss der Beratung und Betreuung einen Bewertungsbogen und können ihre Kreuzchen machen.
Das ist so eine schwierige Kiste. Und das wäre so eine ganz persönliche Befürchtung von mir auch, ja, dass ich vielleicht als Beraterin denke, das war eine richtig gute Beratung. Der Klient sich aber vielleicht ganz schlecht beraten fühlte, weil gar nicht das rausgekommen ist, was er sich erhofft hatte.
Etwa wenn der Klient erwartet, dass die Beraterin etwas für ihn erledigt, zum Beispiel eine Wohnung suchen, wohingegen die Sozialarbeiterin ihre Aufgabe darin sieht, den Klienten zu unterstützen, dies selbst zu tun. Wie bereits im Gesundheits- und Pflegewesen ist auch in der sozialen Arbeit angestrebt, die Vergabe von sozialarbeiterischen Dienstleistungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu vergeben. Konkret heißt das: Wie bei einer Baumaßnahme findet die Ausschreibung einer Dienstleistung statt. Diese wird möglichst genau definiert. Der günstigste Anbieter bekommt den Zuschlag. Hinterher wird die Arbeit nach objektivierbaren Standards kontrolliert. Babette Rohner wendet sich gegen ein solches sozialtechnologisches Verständnis.
Es ist einfach nicht möglich, bei Arbeit mit Menschen dieselben Qualitätskontrollen einzuführen wie bei Schokolade. Wie bei der Produktion von Schokolade. Das eine ist ein Ding und das andere ist ein Mensch. Ja?
Menschen sind keine Maschinen und Dienstleistungen für Menschen sind kein Produkt. Doch die kühle und mitleidslose Zweckrationalität des betriebswirtschaftlichen Denkens entspricht der kühlen Regelhaftigkeit der Bürokratie. Sehr häufig werden Frauen aus Südostasien und Osteuropa nach Deutschland eingeschleust, um sie zur Prostitution zu zwingen. Da sie keine Papiere haben, leben sie hier illegal und schutzlos. Die Beratungs- und Koordinationsstelle Banyin unterstützt diese Frauen und hilft ihnen, wenn sie die Menschenhändler anzeigen wollen. Nur wenn sie den Mut aufbringen, sich als Zeuginnen zur Verfügung zu stellen, kommt es zur Verurteilung der Täter. Gedankt wird es ihnen nicht. Nachdem die Justiz sie als Zeuginnen benutzt hat, sind sie wertlos und werden meistens abgeschoben.
Ich würde das einfach gerne mal im Originalton vorlesen, wie dann so ein Brief von der Ausländerbehörde klingt. Natürlich jetzt ohne Namen und so weiter. Also die beiden waren 2 Jahre hier, haben übelste Erfahrungen als Betroffene von Menschenhandel gemacht, haben dann diesen Prozess durchgestanden, der auch ziemlich schlimm war, und wurden dann eben nicht mehr gebraucht. Und sie haben halt dann beantragt, nach Ende des Prozesses, also aus humanitären Gründen hier bleiben zu dürfen. So, und dann ist die Antwort, Ihr Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis, jetzt Aufenthaltserlaubnis, wird abgelehnt. Dann kommt die Rechtsgrundlage, dann kommt die Begründung. Sie sind laut eigenen Angaben am 11.02.2003 unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist und seit diesem Zeitpunkt vollziehbar ausreisepflichtig. Auf Wunsch des LKA wurden Sie von meiner Behörde geduldet. Mit Bescheid vom 15.03.2004 wurden Sie zur Ausreise aufgefordert und Ihnen für den Fall, dass Sie Ihrer Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen, die Abschiebung angedroht. Dieser Bescheid ist seitdem unanfechtbar. Da Sie zu diesem Zeitpunkt jedoch weiterhin als Zeugin benötigt wurden, habe ich von der Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung abgesehen und Ihren Aufenthalt weiterhin geduldet. Im Juli 2004 teilte das LKA mit, dass Sie als Zeugin nicht mehr benötigt werden. Somit war und ist der bisherige Duldungsgrund entfallen. Also es geht noch immer weiter. Ich dachte, vielleicht reicht schon dieser eine Absatz, um deutlich zu machen, mit welcher Arroganz die Ausländerbehörde mit den Betroffenen umgeht. Und die Bundesrepublik hat sehr profitiert von den beiden, weil, wie gesagt, die Menschenhändler wurden ja verurteilt. Und ohne die Zeuginnen wäre das nie möglich gewesen. Und anstatt dass dann wenigstens, also selbst wenn die Fakten so bleiben, dass die Frauen ausreisen müssen, könnte man doch den Ton ändern. Sie sind geduldet, ich habe es ihnen gestattet. Das ist so unglaublich arrogant formuliert.
Die Ausländergesetze wurden korrekt angewandt. Alles hat seine Ordnung. Die betroffenen Frauen haben ihre Schuldigkeit getan und müssen nun gehen. Dass die jetzt in Haft sitzenden Menschenhändler und ihre Organisation wissen, wo die Frauen in ihren Herkunftsländern lebten, dass sie gefährdet sind, spielt für die Ausweisung keine Rolle.
Natürlich geht's auch anders. Also ich habe zum Glück zwischendurch auch immer wieder, komme ich mit Sachbearbeitern in Kontakt oder auch Sachbearbeiterinnen, die total okay sind. Aber das sind die positiven Ausnahmen und das andere ist die Regel.
Rein sachorientiert funktioniert Bürokratie also nicht. Die einzelnen Sachbearbeiter haben Entscheidungsspielräume, auch in Zeiten, in denen sie selbst unter dem Druck stehen, möglichst kostengünstig zu arbeiten. Doch mit dem Kostenargument, der Qualitätskontrolle, dem angestrebten Wettbewerb auf dem Wohlfahrtsmarkt, setzt sich ein technokratisches und betriebswirtschaftliches Denken durch, das viele Sozialpädagogen irritiert.
Diese ganze Entwicklung der letzten Jahre zu Qualitätsmanagement, also die Übertragung von wirtschaftlichen Denken und Kategorien auf die soziale Arbeit, da hat leider die Sozialarbeit einfach nicht genug Selbstbewusstsein gehabt oder was auch immer, deutlich zu machen, dass es hier um Menschen geht und nicht um Roboter oder Fabriken oder sowas.
In SWR 2 Leben hörten Sie lähmende Kontrolle oder Schutz vor Willkür. Wie viel Bürokratie brauchen wir? Von Rolf Kanzen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben. Dort finden Sie auch das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.
Es ist 10.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Philipp ist 15 und verbringt rund 8 Stunden am Tag im Internet. Am Wochenende sind es mehr. Philipp lässt immer mehr in der Schule nach, obwohl er überdurchschnittlich intelligent ist. Die Sucht verändert seinen Alltag. Die meisten Freunde habe ich im Netz. Eine Sendung von Axel Schröder.
Philipp Schumann ist hochkonzentriert. Eine Hand fliegt über die Tastatur seines Computers, die andere klickt wild mit der Maus. Auf dem Bildschirm schieben sich seine Truppen langsam voran. Er feuert aus allen Rohren auf seine virtuellen Feinde, dirigiert kleine Raumschiffe, lässt Bomben fallen und behält immer seinen Nachschub im Auge. Schmutziges Geschirr steht neben dem Monitor. StarCraft Brood War kam vor 9 Jahren auf den Markt und ist noch immer eines der populärsten Spiele der Welt. Weltweit gibt es rund 5 Millionen registrierte StarCraft-Spieler. In Deutschland sind täglich Zehntausende Spieler über das Internet miteinander verbunden, um in die Schlacht zu ziehen. Philipps Lieblingsgegner stammen aus Korea, dem Mekka der StarCraft-Gemeinde. Dort werden die Computerspiele sogar im Fernsehen übertragen.
In Korea gibt es 23 Kanäle, wo den ganzen Tag, Tag und Nacht StarCraft läuft. Wiederholungen oder Live-Matches, also hier in Deutschland natürlich nicht.
Ich bin jetzt so ein bisschen in die Materie bei ihm eingestiegen und habe eben auch gelernt, dass das 2 verschiedene Gruppen sind und dass die einen so Luftschiffe haben, wo so Dinge rausfallen und dass die auch Rohstoffe aufbauen können und irgendwelche Invasionen machen können. Aber wer nun die Zergs und die Terraner sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Philipp ein Terraner ist.
Frauke Schumann lebt allein mit ihrem Sohn in einer Altbauwohnung am Rande der Hamburger Innenstadt.
Terraner ist halt am schwersten. Ist halt ziemlich hart. Also Terraner ist schon so die höchste Stufe, an der man sich messen kann. So.
Dann wurde er in der Schule schlecht und das mit dem Flötespielen geriet immer mehr in den Hintergrund. Unsere Regeln, die wir uns gesetzt haben, die klappten auch nicht. Muss ich aber auch zu sagen, dass ich ein sehr inkonsequenter Mensch bin. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, so machen wir das jetzt und das wird durchgehalten und dann auch dafür sorgt. Sondern wenn ich gut drauf bin, dann sorge ich dafür. Wenn ich schlecht drauf bin, ist es mir egal.
Frauke Schumann arbeitet im Management eines evangelischen Klinikums. Morgens früh um 7 verlässt sie die Wohnung, abends um 6:30 kommt sie nach Hause. Philipp sitzt dann vor dem Computer. Nicht ansprechbar, ein Terraner auf Mission in seiner künstlichen Welt.
Manchmal isst er dann auch kaum was, nur labberiges Toastbrot, so trocken runter mit Wasser, weil er zu faul ist, sich ein Brot zu schmieren. Und da kann man natürlich auch sagen, wenn ich ihm das dauernd schmiere, unterstütze ich ihn dabei. Er muss ja nichts tun. Weil in allerletzter Minute kommt ja Hotelmama und macht's.
Frauke Schumann hat Feierabend. Philipp sitzt am Rechner, nach einem Arbeitstag im Krankenhaus. Dort macht er sein Schulpraktikum. Als er in die Küche kommt, hat seine Mutter für ihn Graubrot aufgeschnitten, geschmiert und belegt.
Ich will Toastbrot.
Nein, du bist jetzt in dem Krankenhaus, du musst dich gesund ernähren, du hast den ganzen Tag gearbeitet.
Jugendliche, aber auch Erwachsene auf der ganzen Welt treten auf dem virtuellen Schlachtfeld von StarCraft gegeneinander an. Philipp in Hamburg spielt dann gegen Jugendliche etwa aus Korea oder den USA. Wer hinter den Protossen, Zergs und Terranern steckt, bleibt dabei im Dunkeln. Nicht der Mensch hinter dem Bildschirm, sondern nur die Fähigkeiten der anonymen Spieler, die alle unter Fantasienamen spielen, interessieren in der StarCraft-Szene. Philipp muss diese Fähigkeiten täglich trainieren, denn immerhin will er ein guter, kampfstarker Terraner sein.
Dann haben wir gesagt, na gut, dann eben 4 Stunden, aber nur, wenn du den Müll runterträgst und dich wäschst. Und natürlich den Müll nicht runtergetragen, sich auch nicht gewaschen, trotzdem länger gespielt als verabredet. Und eine gute Mutter würde natürlich dann auch einschreiten und konsequent die Grenzen auch deutlich machen. Und ich habe das mal so gesehen, je nachdem, wie ich drauf war.
Awaken, my child, and embrace the glory that is your birthright. Know that I am the Overmind.
Philipps IQ, sein Intelligenzquotient, wurde schon im ersten Schuljahr gemessen. Die Psychologen stellten eine Hochbegabung fest, und Philipp wechselte von der ersten gleich in die dritte Klassenstufe. Ein zweiter Test vor 2 Jahren bescheinigte dem Jungen eine immerhin noch überdurchschnittliche Intelligenz. Im Frühjahr entschloss sie sich, professionelle Hilfe zu suchen.
Rebus ist ja so eine Organisation, die Elternberatung macht, auch vernetzt dann mit Lehrern spricht, also auch in der Schule Lehrer berät, auch Kinder berät. Und ich hatte gedacht, na gut, du bist halt eine ganz unprofessionelle Mutter und holst dir jetzt professionellen Rat. Und dann sind wir zusammen dahin gegangen und dann haben wir zusammen Regeln aufgestellt. Also wie viel er spielt, wie viel Schularbeiten er macht, wie viel Müll er rausträgt. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen haben wir uns wieder getroffen, haben festgestellt, dass davon eigentlich nichts gelaufen ist. Und dann hat sie uns empfohlen, eben uns an Frau Witt zu wenden, an diese Suchtpräventionsstelle.
Die Verführungskraft des Internets bekommen vor allem Jugendliche zu spüren. Jungen und Mädchen auf unterschiedliche Art. Die Mädchen sind anfällig für das Chatten, das Plaudern über die verschiedensten Themen. Die jungen Männer sind darauf aus, ihre Fähigkeiten in Online-Spielen zu beweisen. Einige von ihnen, auch Philipp, haben deshalb bei Regina Witt Rat gesucht. Die Psychologin arbeitet beim Hamburger Suchtpräventionszentrum und weiß, was am anonymen Spiel im Internet so fasziniert.
Der Reiz ist, dass ich natürlich unglaubliche Machtgefühle entwickeln kann. Ich gewinne ein ganz übersteigertes Selbstbewusstsein, weil ich ja über große Strecken erlebe, dass ich wirklich viel bewirken kann. Ich glaube schon, dass Leute mit exzessivem Verhalten sind alles Machtmenschen und es gibt die Möglichkeit, es passiv auszuleben und es gibt die Möglichkeit, das aktiv auszuleben. Und die PC-Spieler gehören zu denen, die das aktiv ausleben. Aber ich merke das ja nicht so. Wenn ich im realen Leben diese Macht so umsetzen würde, sag ich mal körperlich, dann hätte ich ganz schnell eine Rückmeldung von der anderen Seite. Und das ist natürlich im Netz gar nicht. Und das ist das Gefährliche. Ich kriege zu wenig Rückmeldung. Ich spüre ja körperlich nichts.
Das sind unheimlich zähe Auseinandersetzungen. Da ist er auch irgendwie nicht zu greifen. Ich habe keine Lust auf diese blöden Diskussionen.
Wenn man jetzt nicht total durchgedreht ist, kann man noch relativ gut unterscheiden zwischen Realität und jetzt Spielen und weiß, dass das dann mit richtigen Menschen schon was anderes ist, als wenn man da auf dem PC Leute abmetzelt. Also, ja, so viel dazu. Jetzt habe ich hier weitergescrollt, jetzt gucke ich mal, wo ich hier gerade bin. Ah ja, gut, etwas zu weit. Ah ja, so, jetzt ist hier gleich, also das ist jetzt noch die letzte Szene. Es kommt gegen Protoss, also Terrana gegen Protoss. Go, go, go!
Die Truppen auf dem virtuellen StarCraft-Schlachtfeld dirigieren die Spieler durch Kommandos von Maus und Tastatur. Sie geben ihnen Befehle zum Kampf oder zum Aufbau neuer Fabriken, die Munition produzieren oder Sauerstoff. Schnelligkeit entscheidet. Wichtig ist vor allem eine präzise Kopf-Hand-Koordination. Gute Spieler geben rund 400 Kommandos pro Minute. Das macht rund 6 Befehle pro Sekunde. Und Philipp kommt schon auf rund 3 Kommandos. In seinen Langzeitsitzungen vor dem PC will und muss er noch schneller werden, wenn er zu den Besten gehören will.
In 5 Stunden, da erreicht man nichts. In 5 Stunden schafft man, wenn man sich ranhält, ungefähr 15 Spiele ungefähr. Ist nicht so optimal, also ich halte die auch meistens nicht ein, die 5 Stunden. Also ich gebe mir momentan Mühe, halt so mehr Sachen hier im Haushalt zu machen und so als vorher. Bin momentan so bei 6-7 Stunden irgendwas. Und am Wochenende kann ich halt so lange, wie ich will, also dann meistens 10-11. Und mehr.
Man kann sich Persönlichkeiten zulegen im Internet. Ich denke, dass das auch mit einer Rolle gespielt hat. Wenn man verliert oder am Verlieren ist, steigt man einfach aus, legt sich eine neue Persönlichkeit zu oder einen neuen Codenamen, ist wieder jemand anders. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Kompensationsmöglichkeit war.
Philipp ist ein Außenseiter und durch mangelnde Körperpflege stützt er diesen Status noch. Regina Witt vom Suchtpräventionszentrum erklärt den Teufelskreis, der die Süchtigen in der Sucht gefangen hält, den sie aber oft auch selbst tatkräftig unterstützen.
Ja, nun braucht ja jeder Süchtige für sich selber auch eine Begründung, ein Motiv. Und die Tatsache, dass ich mir sagen kann, mich will ja in der realen Welt gar keiner, ich werde ja abgelehnt, ist ja mein Motiv, dieses weiter auszubauen, weil ich ja sage, ich habe das ja im realen Leben nicht. Das brauche ich auch gar nicht, dafür habe ich das. Nicht? Ich lasse mich hängen, ich lasse mich gehen, ich tue nichts für mich als Mensch, als Körper im Zusammenleben mit anderen, weil ich sage, Das ist mir eigentlich unbewusst ganz recht, dass die das alle nicht wollen, denn das liefert mir ja meine Begründung, so weiterzumachen, wie ich das jetzt mache.
Die meisten Freunde habe ich natürlich im Netz, also man kann es jetzt nicht Freunde nennen. Also zwei Freunde aus meiner Klasse spielen auch und sonst kenne ich den Großteil natürlich aus dem Netz. Und da sind es keine Freunde, sondern halt Leute, die geben mir Tipps, die zocken mit mir. Sie sagen auch mal, ja, hast du gut gemacht hier und das hätte ich aber da noch ein bisschen besser gemacht. Und ja, ist schon ganz gut so.
Für den Sternenkrieg schließen die Spieler strategische Allianzen. Sie klären vor dem Spiel ab, wer für welche Operationen zuständig ist und halten sich mit den virtuellen Laserkanonen gegenseitig den Rücken frei. Stolz erzählt Philipp, dass er sich vor allem mit koreanischen Spielern zum Kampf im Netz verabredet. Gleich nach der Schule sitzt er am Rechner. Er tauscht Erfahrungen mit denen aus, die Nachholbedarf haben, und er selbst bekommt Tipps von fortgeschrittenen Spielern. Philipps Vorbild ist ein 20-jähriger Koreaner.
Ich habe sehr viele Replays von ihm angeguckt, also so wiederholte Spiele, die kann man sich runterladen auf einigen Webseiten. Und ja, die habe ich mir halt angeguckt und so ein bisschen analysiert, wie er das macht, um das selber auch so ein bisschen zu machen, weil er ist schon sowas wie mein Vorbild. Wenn ich jetzt so sofort sagen müsste, dann würde ich sagen, es ist eine Sucht, weil ein Hobby macht ja eigentlich Spaß und ich habe eigentlich gar nicht so richtig Spaß mehr dran, weil da, wo ich jetzt schon so mitspiele, ist jetzt natürlich nicht hohe Liga, aber ist schon blöd, wenn man wirklich den ganzen Tag ackert und merkt, dass man eigentlich kein Deut besser wird. Aber da mache ich irgendwie weiter, insofern ist es schon eine Art Abhängigkeit. Natürlich habe ich den Ehrgeiz, irgendwie besser zu werden und sowas. Ja, ist schon eher eine Sucht, weil Hobby macht man ja so wirklich auch Spaß.
Es ist ein Kind, das viel alleine ist, das eine Mutter hat, die eine verantwortungsvolle Position im Beruf hat. Ist für Eltern von den süchtigen Verhaltensweisen erstmal das am meisten Erwünschte, weil es die Kinder im Hause hält, weil es so aussieht, als wenn Kinder die herkömmlichen Gefährdungen wie Alkohol, Drogen gar nicht haben. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe das Kind unter Aufsicht, obwohl das nicht stimmt.
Damit Jugendliche wie Philipp nicht noch tiefer in die Abhängigkeit geraten, entwickelt die Psychologin Regina Witt zusammen mit den Eltern und deren Kindern Regeln, die die Sucht Stück für Stück aus dem Alltag verdrängen sollen. In Philipps Fall hält Regina Witt das Tennisspielen für einen wichtigen Ausgleich. Der Computerspieler benutzt von seinem Körper stundenlang nur wenige Finger, die anderen Muskeln erschlaffen und auch das Körpergefühl lässt mehr und mehr nach. Tatsächlich wirkt Philipps Motorik irgendwie unbeholfen, als gehöre sein Körper nicht zu ihm. Beim Tennisspielen, worin er früher sogar ziemlich gut war, wird der Körper, spätestens bei Muskelkater am Tag danach, wieder spürbar. Der Aufbau oder Erhalt eines sozialen Netzwerks für die abhängigen Jugendlichen ist dagegen viel schwieriger zu leisten. Viele Internetabhängige haben sich schon an ihr Außenseiterdasein gewöhnt.
Zum Beispiel Wäsche waschen, Spülmaschine einräumen, im Haushalt mithelfen, mein Bett machen, mich morgens selber wecken. Total schwachsinnige Dinge halt, die jeder 15-Jährige eigentlich machen muss, ich aber nicht mache. Ja, und Flöten mache ich halt so von mir aus. Und Tennis natürlich so als Ausgleichssport. Wenn ich den ganzen Tag da mit krummem Rücken vor meinem Kasten hocke, dann kann ich in 8 Jahren, habe ich keinen Rücken mehr. Und jetzt, ja, Freunde nach der Schule mal eine Runde Billard oder so. Also mehr ist da auch nicht drin.
Simply press start to begin the exercise. You may skip the exercise by selecting skip tutorial.
Go, go, go!
Ich muss es selber rauskriegen. Ich muss selber an mir arbeiten, dass ich lerne, ja, mehr zu sagen, hier, ich bin diejenige, die das Sagen hat. Und auch wenn du das nicht verstehst, im Moment ist es so und du machst es jetzt so. Und ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen sehr lange gewartet habe damit. Weil wenn ich das jetzt versuche, so durchzusetzen, dann macht er sich darüber lustig. Ne? Dann sagt er, oh Mama, habe ich eine Angst vor dir? Ne? Und, oh, hast du das schön streng gesagt? Ne? Dann muss ich auch lachen. Also fällt mir die Kraft wieder aus dem Gesicht und ich muss darüber lachen. Weil ich mich auch nicht so authentisch in dieser Rolle fühle.
Und Konsequenz, wenn ich ein Kind habe, das 13, 14, 15, 16 ist, die kann ich nicht dadurch lernen, dass ich begriffen habe, ich bin inkonsequent, sondern das bedarf einfach eines längeren Trainings als Mutter und Vater, um zu lernen, wie werde ich im Alltag konsequent. Wie kann ich es schaffen, zwischen abgelehnt werden, nicht mehr beliebt sein und trotzdem das tun, was aus meiner Verantwortung gemacht werden muss? Das ist einfach eine Sache des Trainings und das kann ich nicht von heute auf morgen. Der zentrale Punkt bei allen Angehörigen ist immer die Verlustangst. Zu sagen, das könnte ich mir nie verzeihen, wenn mein Kind mich nicht mehr will. Das ist das Schlimmste für Mütter. Das macht sie erpressbar.
In den Augen der Therapeutin kann der Ausstieg aus der Sucht nur dann gelingen, wenn beide, Philipp und seine Mutter, sich Hilfe suchen und beide ihr Leben umstellen. Regina Witt sieht Parallelen zwischen der Sucht des Jungen und dem starken beruflichen Einsatz seiner Mutter.
Zwei gleiche Muster auf einem unterschiedlichen Gebiet. Also der eine hat den Alltag im Auge und der andere hat die virtuelle Welt im Blick und macht aber sonst auch keinen Aufstand und keinen Ärger. Und das ist ja eigentlich ideal, ne? Warum sollte daran was ändern? Das würde bedeuten, die beiden müssten eine totale Lebensumstellung, also jeder müsste was gegen seine Sucht tun. Das würde bedeuten, die müssen sich beide total umstellen, wenn sie das wollten. Aber ob das gewollt ist, so ein eingespieltes Team, das weiß ich nicht.
Philipp war zweimal dann bei Frau Witt und hat es aber dann für sich eingestellt, ist nicht mehr hingegangen. Und Frau Witt hat mit mir drüber geredet und hat gesagt, ich soll mich da nicht einmischen. Wenn er nicht kommen will oder nicht das für nötig hält zu kommen, dann muss sie es erstmal so lassen, weil sie kann nicht mit jemandem arbeiten, der sich nicht ändern will. Und Philipp ist der Meinung, er will schon die Dinge anders für sich richten. Er will schon besser werden in der Schule. Hat er auch wirklich viel für gemacht, fleißig gelernt. Und ich bin eigentlich im Moment mit ihm ganz zufrieden. Also er spielt natürlich, wenn er Schularbeiten gemacht hat und so, dann sitzt er da und spielt.
Er macht zwar seine Hausaufgaben, aber den Müll bringt er nach wie vor nicht runter. Und er meckert weiter über die falsche Brotsorte, wenn die Mutter ihm Schnittchen macht. Ans Aufhören denkt Philipp Schumann erstmal nicht.
The T280 SCV is the cornerstone of our hostile environment construction and resource gathering operations.
Von selber hört es auf jeden Fall nicht auf. Also, dass ich jetzt von selber jetzt sage, oh, jetzt ist hier alles schlimm und so. Also, da muss schon irgendwie was passieren. Entweder, dass ich merke, jetzt geht's nicht weiter oder dass ich halt tatsächlich Pro-Gamer werde. Aber das wird nicht passieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, trotz meines vielen Spielens, also das wird's nicht reichen.
Yes, sir?
Mehr Informationen erhalten Sie wie immer im Internet unter www.swr2.de/leben. Dort finden Sie auch das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.